Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. Was ist der wichtigste Skill zukünftiger Ärztinnen und Ärzte? Eine große Umfrage unter Medizinern im Auftrag von Focus Gesundheit hat ergeben, es ist die Patientenkommunikation.
Ja, vor einigen Jahren wird die Antwort auf diese Frage wahrscheinlich anders ausgefallen, denn die Rollen von Arzt und Patient wandeln sich.
Patienten bringen sich heute aktiver ein, auch weil sie durch digitale Medien besser informiert sind. Und wir haben immer mehr Therapieoptionen, die eine individuellere Behandlung ermöglichen. Nicht zuletzt durch Digitalisierung und KI.
Das bringt große Chancen für eine bessere Gesundheitsversorgung mit sich, aber auch Risiken und Probleme, die es zu bewältigen gibt.
Wie sich die Gesundheitsversorgung in Deutschland verbessern lässt und was neben der Politik auch Patienten und Ärzte dazu beitragen können, darüber sprechen wir heute. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Focus Gesundheit und sitze wie gewohnt im Studio mit
Antonia Schillinger. Ich bin Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Focus Gesundheit. Ja, das wird eine ganz besondere Folge heute, weil wir haben zu den genannten Themen, also Arzt-Patienten-Kommunikation, personalisierte Medizin, Digitalisierung und KI, eine Umfrage unter mehr als 6.700 Fachärztinnen und Fachärzten in Deutschland durchgeführt. Und die Ergebnisse, die wollen wir heute gerne mal mit euch teilen. Die Umfrage fand im Rahmen der Befragung für unsere Fokus-Top-Ärzte-Empfehlung 2025 statt, durchgeführt von unserem Rechercheinstitut Factfield im Herbst 2024.
Genau, und wir haben die Ergebnisse auch mit ganz tollen Experten diskutiert im Rahmen eines Live-Events zur Medizin der Zukunft. Und in diesem Talk werden wir heute gemeinsam reinhören. Antonia, bevor wir gleich in die Daten einsteigen, welches Befragungsergebnis hat dich denn am meisten überrascht?
Ja, mich hat am meisten überrascht, wie sehr das Faxgerät im beruflichen Alltag unserer Ärztinnen und Ärzte immer noch präsent ist. Ich hätte irgendwie gedacht, dass wir da inzwischen schon ein bisschen digitaler unterwegs sind, aber ja, ist wohl nicht so.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mich hat es auch tatsächlich überrascht. Ich persönlich fand dann das Ranking zu den wichtigsten Kompetenzen zukünftiger Ärztinnen und Ärzte noch super interessant. Aber starten wir gleich mal rein in die Ergebnisse.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
Wir haben die teilnehmenden Mediziner gefragt, was sie für die wichtigste Fähigkeit zukünftiger Ärztinnen und Ärzte halten. 61% von ihnen sagen, die wichtigste Kompetenz ist die Patientenkommunikation. 16% ranken die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf Platz 1, gefolgt vom aktuellen Stand wissenschaftlicher Methodik, das sagten 15%. Das Thema digitale Kompetenz sahen nur 6% der Befragten als wichtigsten Skill und das Verständnis für Forschung schnitt am schlechtesten ab und landete nur bei 1% der Befragten ganz vorne.
Eine gute Patientenkommunikation ist unter anderem deshalb wichtig, weil Patienten immer aktiver werden. Sie informieren sich, sie bringen sich stärker ein. Und darin sehen Ärzte und Ärztinnen viel Potenzial. Jeweils 94% stimmen voll oder eher zu, dass sich durch den aktiven Patienten die Behandlungszufriedenheit erhöht und dass Patienten die Therapie dann gewissenhafter ausführen.
Die Rollen von Arzt und Patient verändern sich unter anderem durch Digitalisierung. Wir stecken ja aktuell mitten in einem umfassenden Digitalisierungsprozess im Gesundheitswesen und wir wollten wissen, wie weit sind wir da eigentlich in den Kliniken und Praxen? Und 71% der Ärzte benötigen in ihrem beruflichen Alltag noch ein Faxgerät.
Ja, das Faxgerät ist vielleicht ein Symbol für die digitale Kluft, die es im Gesundheitswesen noch zu überwinden gilt. Die EPA, die digitale Patientenakte, die bis 2025, also in diesem Jahr verpflichtend eingeführt wird, könnte ein Treiber für mehr Digitalisierung in den Arztpraxen und in den Kliniken sein. Wir haben gefragt, ob trotz der EPA noch physische Patientenakten verwendet werden. Und immerhin, bei 20% der Befragten war das im Befragungszeitraum, also im Herbst 2024, noch der Fall.
In Kliniken soll nach Vorgaben des Krankenhauszukunftsgesetzes bis Ende 2025 ein Patientenportal eingeführt werden. Eine digitale Plattform, die es Patienten ermöglicht, auf ihre Gesundheitsdaten zuzugreifen, Termine zu vereinbaren und direkt mit dem Krankenhaus zu kommunizieren. Wir haben im Herbst 2024 gefragt, wird die Umsetzung rechtzeitig erfolgen? Nur 8% der befragten Klinikärzte waren pessimistisch, es nicht rechtzeitig zu schaffen. 10% hatten das Portal bereits eingeführt. Spitzenreiter ist da übrigens die Radiologie und Nuklearmedizin. Hier gaben schon 18% der Ärzte an, bereits eingeführt. Und die meisten, 76%, waren zum Befragungszeitraum im Prozess der Einführung eines Patientenportals.
Eine der Chancen und Ziele der Digitalisierung ist es, die Patientenversorgung zu verbessern. Gerade auf dem Land sind hochqualifizierte Fachärzte oft Mangelware. Wir haben gefragt, ob Telemedizin, also Videosprechstunden und Co., hier ein echter Gamechanger sein könnte, um Spitzenmedizin aufs Land zu bringen. 69% der Ärztinnen und Ärzte sagen ja, beziehungsweise eher ja, das könnte gelingen. 23% glauben das eher nicht.
Wir wollten auch wissen, wo hakt es denn bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen und haben nach der größten Hürde gefragt. Für 42% der Ärzte ist es der Datenschutz und die Datensicherheit. An zweiter Stelle wird die technische Implementierung genannt mit 34%. 10% sagen, es ist die Unklarheit der Verantwortung bei Fehlern und 8% benennen die Dehumanisierung der Patientenversorgung.
Unter Ärzten sind die Erwartungen an den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Medizin unserer Umfrage zufolge hoch. Das größte Potenzial sehen die Befragten in der Diagnostik. 89% stimmen zu oder eher zu, dass KI die Diagnostik erheblich verbessern kann. Auch im Verwaltungsalltag sehen viele der Befragten Chancen. 85% erwarten, dass KI sie bei Dokumentation, Abrechnung und anderen administrativen Aufgaben spürbar entlasten kann. Bei der Behandlung glauben 74% der Ärzte an erhebliche Verbesserungen durch künstliche Intelligenz.
Ärzte sehen ebenso große Chancen in einer zunehmenden Individualisierung der Medizin. 90% betrachten die personalisierte Medizin als besonders zukunftsträchtig. Weit vorne ist auch die Immuntherapie mit 72% Zustimmung. Dann folgen noch mit einer ähnlichen Wertung die Gentherapie, genetische Prädispositionsuntersuchungen, Robotik und regenerative Medizin.
Bevor wir jetzt in die Live-Diskussion einsteigen, möchten wir euch die Experten einmal vorstellen.
Letztendlich ist es so, dass es im Mittelalter ungefähr 500 Jahre gedauert hat, bis das Wissen der Menschheit sich einmal verdoppelt hat. Heute geht man davon aus, dass es 70 Tage dauert, bis das Wissen der Menschheit sich einmal verdoppelt hat. Und es geht an der Medizin nicht vorbei. Es gibt schon erste Toiletten, die ihre Ausscheidung messen und sofort Alarm geben, wenn irgendwas nicht stimmt. Der Patient von morgen erwartet eine individuelle Lösung für sein individuelles Problem.
Das ist zum einen Professor Jochen Maas, Vizepräsident des House of Pharma and Healthcare und ehemaliger Geschäftsführer Forschung und Entwicklung der Sanofi Aventis Deutschland GmbH.
Die teildigitalisierten Prozesse, dass man immer bei einer elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auch noch einen Papierausdruck braucht, all das hat auch dazu geführt, dass es Akzeptanzprobleme gab. Es hapert aber noch natürlich an der Kommunikation, auch an den Sektorengrenzen. Nichtsdestotrotz ist die ambulante Versorgung der best digitalisierte Bereich im Gesundheitswesen.
Dr. Sibylle Steiner, Vorständin der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
Warum Digitalisierung? Wir haben eine demografische Welle vor uns und wir haben jetzt schon in München mehr als in anderen Städten das riesige Problem, keine Pflegekräfte mehr zu finden. Es steigert die Zufriedenheit der Patienten, Optimierung von Diagnostikabläufen, Verringerung von Wartezeiten, Verringerung von Fahrzeiten durch Telemedizin. Das wird die Zukunft sein. Digitalisierung, müssen Sie wissen, schafft Transparenz.
Und Professor Markus Lerch, ärztlicher Direktor und Vorsitzender des Vorstands des LMU-Klinikums in München.
Und ich moderiere den Talk gemeinsam mit meiner Kollegin Andrea Hennes, Chefredakteurin von Fokus Gesundheit.
In der Spitze sind wir schon sehr, sehr weit. In der Fläche ist es noch oft sehr holprig an vielen Stellen. Starten möchte ich mit einem Thema Spitzenmedizin für alle an einem Beispiel. Und zwar mit einem Zitat aus einem Fokus Gesundheit Artikel zum Thema OP-Robotik. Da hat Professor Tobias Keck, Leiter der Chirurgie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, gesagt, in nicht allzu weiter Zukunft wird es keine Rolle mehr spielen, in welcher Klinik der Patient im OP liegt und von wo aus wir ihn operieren. Die Vision vom ferngesteuerten Eingriff, bei dem der Spitzenmediziner zum Beispiel in München an der Konsole sitzt und Roboterarme im bayerischen Wald bewegt, ist das vielleicht auch eine Antwort der Digitalisierungspotenziale, die wir jetzt noch in der Klinikreform suchen?
Ja, das ist Zukunft. Es gibt inzwischen, ich kenne Tobi Keck ganz gut, weil ich viele Patienten gemeinsam mit ihm behandelt habe. Die Möglichkeit besteht, wenn Starlink funktioniert, weil sie brauchen eine unglaublich schnelle Datenübertragung. Bei einem sehr einfachen Eingriff hat das schon funktioniert, wo auf beiden Seiten ist der Patient auf der einen Seite des Atlantik und der Arzt auf der anderen Seite. Sie sind tatsächlich an einer Spielkonsole, aber sie brauchen natürlich den Assistenten oder die Assistentin, die die Geräte einführt. Sie müssen ja alle in den Körper eingeführt werden, die Geräte. Also sie brauchen eine sehr erfahrene Person am Patienten. Den Eingriff selber kann dann ein Chirurg remote machen, aber wenn Sie konvertieren müssten, weil ein Gefäß plötzlich anfängt zu bluten und sich nicht mehr robotisch stillen lässt, weil die Sicht ist einfach weg, dann müssen jemand im OP stehen, der den Bauch öffnet und dann die Blutung stillt. Also man diskutiert es in Ländern wie Finnland, wo die Distanzen extrem groß sind. Man macht es in Kanada, wo man sagt, man braucht dann vor Ort nur noch Nursing Staff und die OP-Kapazitäten. Die Dinger sind auch noch relativ teuer. Der Markt krümelt langsam, weil die Chinesen mit Konkurrenzprodukten auf den Markt kommen. Robotische Chirurgie erlaubt dieses Remote-Operieren. Im Moment ist es in vielen Fällen nur teurer als konventionelle Chirurgie. Das wird sich aber im Laufe der Jahre ändern. Also klar, eine Zukunftsstrategie.
Es kommt ein zweiter Aspekt dazu, ein kleinerer. Mein Sohn operiert viel und zwar mit dem Da Vinci-Roboter, kennen die meisten von Ihnen. Und hat oft
der Marktführer,
ja,
im Moment
und,
noch.
Ja. Und hat oft die Reaktion vom Patienten vor der Operation, aber Herr Doktor, operieren Sie mich und nicht einen Roboter. Und die Antwort, die ich eigentlich immer ganz gut finde, ist, wollen Sie sich lieber vom Roboter operieren lassen oder vom Arzt, der bis 2:30 auf dem Polterabend war? Also deswegen, also diese Präzision und diese Genauigkeit, wenn das gesamte System funktioniert, die ist mindestens so gut wie beim guten Chirurgen. Also ohne die ganzen Punkte, die Sie völlig zu Recht genannt haben. Aber also ohne das, wenn nichts schief geht etc. Aber an der Präzision eines Roboters zu zweifeln, macht keinen Sinn.
Also der Roboter macht ja nichts anderes, als die Bewegung des Arztes zu miniaturisieren. Das heißt, der Roboter macht nichts selbstständig, sondern er wird geführt. Und wenn Sie mit zwei kleinen Pinzetten versuchen, zwei Gefäße aneinander zu nähen, dann wird quasi diese Bewegung 10-fach oder 18-fach untersetzt. Das heißt, Sie können grobe Bewegungen machen, die am Ende nur noch Millimeterbewegungen sind. Nichts anderes sind diese Roboter als Untersetzung der Bewegung des Arztes. Und man kann es natürlich im Abstand machen. Der Arzt steht nicht mehr gebückt über dem Patienten. Er kann in Regionen kommen mit speziellen Geräten, die man eigentlich beim Rüberbeugen nicht erreichen könnte. Das ist der technische Fortschritt dabei. Und da hat sich so viel nicht getan in den letzten 15 Jahren.
Aber ich finde, Sie haben einen ganz interessanten Punkt gesagt, nämlich als Sie gesagt haben, der erfahrene und der erfahrenste Kollege muss tatsächlich vor Ort sein, die Situation beurteilen können und im Zweifel auch umsteigen können oder auf Komplikationen reagieren, was immer. Und
das heißt, wir brauchen immer noch die guten, professionellen und auch eingespielten Teams.
Absolut.
Ja.
Professor Lerch, ganz konkret, wann könnte denn diese Spitzenmedizin jetzt an diesem konkreten Beispiel der ferngesteuerten Robotik Realität sein in einem breiteren Maße?
Also ich glaube nicht, dass die robotische Chirurgie das Feld sein wird, wo Spitzenmedizin nach Küritz an der Knatter exportiert wird. Das glaube ich nicht. Sondern da wird es fast immer so sein, wenn es möglich ist, dass der Patient in dem Fall nach Lübeck oder Kiel verlegt wird. Ja, weil es ist so viel einfacher, das zu machen, auch so viel kostengünstiger, das zu machen. Und Sie dürfen nicht vergessen, robotische Chirurgie ist immer elektive Chirurgie, praktisch ausschließlich. Das heißt, sie hat Zeit, sie ist gut planbar, der Patient kann reisen. Für Notfallchirurgie, und das ist das, was auf dem Land ja entscheidend ist, werden Sie das nicht durch robotische Chirurgie ersetzen können. Es wird ganz andere Bereiche geben für spezialisierte Medizin und Exzellenz, die man in die Fläche transportieren kann, telemedizinisch. Da wird Schlaganfall ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ja, wir haben dieses große Schlaganfallnetzwerk mit mehreren Zentren, die die Experten stellen und vielen angeschlossenen Kliniken, die nachts diese Experten nicht vorhalten können. Das funktioniert, da funktioniert Spitzenmedizin dann auch vor Ort. Bis zum Hubschrauber, der den Patienten dann im Notfall für die Intervention in ein Zentrum fliegt. Aber die robotische Chirurgie wird es aus meiner Sicht eher nicht sein.
Das klingt aber trotzdem, dieses Beispiel der robotischen Chirurgie, schon fast ein bisschen abgespaced. Also es ist unglaublich viel möglich mit digitalen Möglichkeiten. In der Zukunft viel Potenzial, viel entwickelt sich. Für mich ist es so ein bisschen Kontrast, wenn ich dann sehe, Thema EPA, Thema Faxgeräte. 71% der Ärztinnen und Ärzte in unserer Umfrage verwenden in ihrem beruflichen Alltag noch ein Faxgerät. Was ich mich dabei so ein bisschen frage, Frau Steiner, und ich frage jetzt mal provokant, aber scheitert die Digitalisierung in der großen Breite, in der großen Fläche im Gesundheitswesen?
Das denke ich gerade nicht, weil ich glaube, man sieht das ja und ich hatte es auch gesagt, der Bereich der ambulanten Versorgung ist im Moment der am besten digitalisierte in unserem Gesundheitswesen. Und in den Kliniken, wir haben uns gerade auch vorhin noch mal unterhalten über die Frage, warum tut man sich auch so schwer? Weil wir auch häufig unterschiedliche Systeme haben, die nicht miteinander interoperabel sind. Wir haben
und zwar bewusst und mit Absicht nicht interoperabel sind. Das muss man dazu sagen. Die Firmen arbeiten wie Apple. Sie wollen, dass sie in ihrem Universe machen und nicht eine Komponente von woanders nehmen können. Die Systeme sind zum Teil bewusst von den Firmen darauf ausgelegt, nicht interoperabel zu sein. Und das ist eine politische Entscheidung, dass der Schluss... Entschuldige, dass ich Sie unterbrochen habe.
Nein, aber das ist genau der Punkt, dass wir schauen müssen, dass die Systeme zwischen den Arztpraxen, aber natürlich auch mit den anderen Beteiligten, dass das besser funktioniert. Ich glaube, man muss auch die Dimension sehen. Wir haben in Deutschland ungefähr 600 Millionen Behandlungsfälle pro Jahr und 97% davon finden in den Praxen statt. Und ich glaube, das muss man auch noch mal sehen. Und ich habe es vorher so gedacht an dem Beispiel, Sie haben natürlich recht, Estland, hochdigitalisiert, kommt immer wieder gesagt, die elektronische Patientenakte in Estland funktioniert das. Estland ist, glaube ich, kleiner als München. Wir haben ungefähr 1000 Ärztezentren. Ich setze mal die 100.000 Arztpraxen ohne die Krankenhäuser dazu. Also man muss auch die Dimension und selbst in Estland haben die gesagt, wir haben auch gebraucht. Und ich glaube, man muss diesen Transformationsprozess, der ist angestoßen. Und nochmal, es wird darum gehen, dass die Ärzte und Psychotherapeuten den Nutzen dieser Anwendungen erkennen. Und da müssen wir einfach, und da müssen wir auch besser werden.
Herr Lerch, ich habe eine Rückfrage zu dem, was Sie gesagt haben. Wenn von den Herstellern Systeme nicht kompatibel sind, bräuchte es politische Regelungen?
Ja. Ganz klar, also eine der Forderungen an den Gesetzgeber, insbesondere das Gesundheitsministerium ist, und daran arbeitet das Bundesgesundheitsministerium sehr intensiv, Nick Schneider und viele andere, dass es ganz klare Zulassungskriterien gibt, welches Medizinprodukt in Zukunft überhaupt noch zugelassen wird, wenn es nicht einheitliche Dateneingabe, Ausgabe, Fire, SNOMED sind so Stichwörter, nicht die entsprechenden Schnittstellen und Anschlussstellen vorsieht, dass diese Produkte nicht mehr zugelassen gemessen werden dürfen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben unterschiedliche Systeme, Dokumentationssysteme auf den Intensivstationen und auf den Allgemeinstationen. Und der Hersteller des Intensivstationsmedizins, der hat natürlich auch ein Allgemeinstationssystem. Will, dass wir das kaufen, ist aber schlechter, deshalb haben wir das andere gekauft. Beide Firmen achten peinlich darauf, dass die Systeme nicht miteinander sprechen könnten, weil sonst könnten wir ja auswählen, welche Komponente wir nehmen. Führt dazu, dass zum Beispiel so etwas Simples wie die Medikamente des Patienten nicht übertragen werden können. Das heißt, unsere Leute sitzen da, wenn wir von der Intensivstation kommen, und geben alle händig Medikamente wieder neu ein, bis wir selber mit großem Aufwand eine Schnittstelle dokumentieren. Das beschreibt so ein bisschen die Situation im Gesundheitssystem. In der Praxis ist es relativ einheitlich. Ich glaube, es sind 2, maximal 3 Anbieter,
die
es
da gibt. Wir haben 130
Anbieter.
130 Praxisverwaltungssoftwarehersteller.
Ah, ja. Okay, ich dachte, es wären weniger, aber Nein. Die reden nicht mit den Klinikkommunikationssystemen. Und was wir beide fordern, dass es selbstverständlich ist, dass ein Arztbrief erstens bei Entlassung mitgegeben wird. Da scheitern ganz viele Kliniken drauf. Da sind noch nicht mal die Operationsberichte geschrieben bei Entlassung. Ja, dass die erstellt sind und mit einem Klick in eine Akte oder in ein System hineingehen, das der Niedergelassene, wenn der Patient bei ihm aufschlägt, sehen kann und vielleicht sogar schon vorher. Das wollen wir beide. Und das wird uns von den Herstellern erschwert. Das wird uns von den Abrechnungsstellen manchmal erschwert. Das wird uns von einigen Kollegen erschwert, die das gar nicht wollen, dass das, was sie mit dem Patienten gemacht haben, woanders gesehen wird. Also da müssen wir dran arbeiten. Aber das ist im Sinne des Patienten. Es macht den Ärzten in beiden Seiten der Sektorengrenze die Arbeit einfacher. Und es steigert die Patientensicherheit. Es gehen keine Allergien mehr verloren oder werden vergessen. Ja, das ist der entscheidende Punkt.
Aber da drängt sich doch jetzt eine Frage auf. Sie wissen ja ganz genau, was Sie brauchen. Sie wissen ganz genau, was Sie wollen. Wird denn zu wenig mit Medizinern gesprochen bei der Entwicklung all dieser Technologien? Sind sie nicht genug eingebunden? Und wie müsste das geändert werden? Wie könnte konkret diese Kommunikation stattfinden, die ja eigentlich die Basis ist dafür, dass sich die Entwicklung in die richtige Richtung bewegt?
Also es gibt ja die Gematik letztendlich, die für die Entwicklung der Telematik-Infrastruktur zuständig ist. Und ich glaube, das war in den letzten Jahren einfach zu technikgetrieben. Hat man wirklich erkannt, auch politisch erkannt. Es gab auch ein Gesetzgebungsverfahren. Leider eins ist tatsächlich dem Bruch der Ampel zum Opfer gefallen. Aber genau darüber, das stärker aus den ärztlichen Prozessen herauszudenken, die Digitalisierung. Ich glaube, das hat man jetzt wirklich erkannt. Also ich nehme mal nicht die letzte Legislatur, sondern die Legislatur davor unter Bundesgesundheitsminister Spahn. Da hat man auch versucht, die Digitalisierung voranzutreiben. Aber was hat man gemacht? Man hat letztendlich Verordnungen, also das Papierformular, hat man digitalisiert oder elektrifiziert, könnte man auch sagen. Ist aber nicht Digitalisierung. Und drum muss man auch, bei uns gilt so ein Motto, und das heißt, erst entbürokratisieren, dann digitalisieren. Also nicht denken, okay, ich habe jetzt hier einen Papierprozess, den kann ich jetzt 1:1 abbilden. Wir sind wirklich auf einem guten Weg, aber man muss es immer wieder einfordern, auch die Expertise einzubeziehen.
Wichtig in dem Zusammenhang und jetzt in der Forschung geredet ist auch, was die Expertisen angeht, dass wir beides brauchen. Also wenn ich mir anschaue, Sie haben den Fachkräftemangel vorhin auch angesprochen, wir brauchen heute Wissenschaftler, die Digital Natives sind. Eigentlich brauche ich im Labor nicht auf der einen Seite einen Biochemiker und auf der anderen Seite einen ITS-Experten, sondern ich brauche einen Biochemiker, der ITS-Erfahrung hat oder vice versa. Und das bilden unsere Universitäten so noch nicht ab. Da arbeiten wir immer noch in Silos.
Wichtiges Zukunftsthema, Herr Maas, aus der wissenschaftlichen, pharmazeutischen Perspektive, was das Thema Patientenakte anbelangt. Wir haben da sehr viele Daten und es gibt ja immer auch den Gedanken, diese Daten irgendwann, ob das mit den PDFs funktioniert, sei mal mit einem großen Fragezeichen versehen, aber die Idee, diese Daten anonymisiert für pharmazeutische Forschung zu verwenden. Was sehen Sie darin für Chancen? Was halten Sie davon? Oder wo sind da vielleicht auch Gefahren?
Also das war die ganze Zeit nicht möglich, ist jetzt seit kurzem möglich, weil wir dieses digitale Versorgungsgesetz tatsächlich so aufgeweicht haben, dass auch privatwirtschaftliche Unternehmen Daten für die Forschung anonymisiert verwenden dürfen. Gott sei Dank. Das hat große Implikationen. Ich habe es vorhin im Nebensatz angedeutet. Ich glaube, wir sind heute in der Lage, neue Ansatzpunkte für Therapien zu finden, ohne einen einzigen nasschemischen Versuch zu machen. Also ohne das, was man noch vor 5 Jahren, vor 6 Jahren gemacht hat. Wir screenen 150.000 Substanzen, um dann das Molekül im Heuhaufen tatsächlich zu finden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben Milliarden Daten von Diabetespatienten. Aber wir behandeln sie nach wie vor eigentlich alle gleich. Und zwar nach dem Stadium ihrer Erkrankung. Das fängt an mit der Empfehlung des Diabetologen, Diet and Exercise, wird normalerweise ignoriert. Dann fängt man mit Metformin an und endet mit Insulin. Es gibt aber auf dieser Welt obese Diabetiker, es gibt schlanke Diabetiker, es gibt Diabetiker, die pflanzliche Nahrung ausschließlich zu sich nehmen, in Asien vor allem. Es gibt Diabetiker, die nur Fleisch essen, die Inuk etc. Und wir behandeln sie alle gleich. Also das, was wir machen, diese Stratifizierung, die wir in der Onko schon haben, haben wir im Diabetes nur angedeutet, noch nicht. Und da könnten uns die Daten helfen, dass wir tatsächlich sagen, diese Patientenpopulation an diabetischen Patienten behandeln wir mit Medikament X und die andere Patientenpopulation mit Y. Und das würde am Ende, ich hoffe, der Gastroenterologe gibt mir recht, die Behandlung signifikant verbessern.
Spannend. Da haben wir eine Frage an Herrn Maas.
Ja, Kai ist mein Name, freier Medizinjournalist. Ich habe eine Frage nach den Kosten noch, Herr Professor Maas. Sie hatten ja auch diese personalisierte Medizin so weit getrieben, ein Medikament für einen Patienten. Wer kann denn die Entwicklung solcher Medikamente zahlen?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Es gibt auch noch keine klare Antwort darauf. Es gibt verschiedene Modelle, die auch schon zum Beispiel im UK versucht werden. Ein Beispiel ist Pay-for-Performance. Pay-for-Performance ist eigentlich ganz einfach. Wenn ein Medikament wirkt, bezahlt es die Kasse. Wenn ein Medikament nicht wirkt, bezahlt es der Hersteller. Jetzt ist das aber eine ganz einfache Frage, wenn es zum Beispiel um Antibiotikum geht. Da habe ich eine Schwarz-Weiß-Situation. Nach 6 Tagen ist der Patient entweder gesund oder er ist nicht gesund. Dann kann ich eine klare Entscheidung treffen. Aber jetzt schauen Sie mal, ich habe ein Onko-Präparat, das macht eine Lebensverlängerung um 3 Monate unter schlechten Bedingungen. Ist das ein Erfolg oder ist das kein Erfolg? Und wer entscheidet, ob es ein Erfolg oder kein Erfolg ist? Also ich vertraue eher auch bei der personalisierten Medizin so ein bisschen auf die Wissenschaft. Wenn Sie sich die CAR-T-Zell-Therapie anschauen, Emily Whitehead, dann ist es ja tatsächlich so, dass es eine rein autologe Behandlung ist. Das heißt, autolog bedeutet, die Behandlung ist das Blut von der Emily und die T-Zellen von der Emily werden der Emily wieder zurückgegeben. Die Wissenschaft arbeitet schon an sogenannten allogenen Ansätzen. Dann haben Sie eben nicht nur das Blut von Emily, das Emily wieder kriegt, sondern sie haben Blut und machen da davon CAR-T-Zellen, aber nicht für einen Patient, sondern für 100 oder für 1.000. Und dann kommen wir von den 450.000 Euro runter. Aber so weit sind wir noch nicht. Und wir müssen uns, glaube ich, verabschieden zu denken, dass wir im Bereich der personalisierten Medizin auf die Centbeträge kommen, die heute ein Statin kostet.
Herr Professor Lerch, ich möchte zu dem Thema und auch an Sie, Frau Steiner, EPA und Patientenportale mal aus Patientensicht fragen. Das sind ja 2 unterschiedliche Systeme, teilweise mit ähnlichen Möglichkeiten. Wie sollen diese Systeme denn dann am Ende idealerweise sozusagen miteinander verbunden sein? Und vielleicht ganz konkret mit Beispielen, wie kann ich als Patient dann mit diesen beiden Systemen arbeiten?
In Deutschland gar nicht. Und auf absehbare Zeit noch nicht.
In Dänemark völlig lückenlos. Ja, Sie haben Ihre Krankenakte, da können Sie sich selber einloggen, da kann sich der Arzt Ihres Vertrauens einloggen. Sie finden dort Ihren Termin, Sie sehen dort die Wartezeiten, Sie sehen dort die Praxis, Sie sehen dort die Expertise, Ihr Impfpass ist hinterlegt, Patientenverfügung ist hinterlegt und Ihre Bereitschaft, an welchen Studien Sie gerne teilnehmen wollen, ist auch hinterlegt. Völlig lückenlose, durchgängige, wie heißt das heute, Patient Experience oder Patient Journey.
Journey.
Patient Journey. Ne? In Deutschland, ich glaube, da sind wir noch sehr weit von entfernt.
Aber wollen wir dahin? Ist das das Ziel?
Also ich glaube, die Patienten würden das wollen.
Ja, ich finde auch, es klingt gut.
Die Patienten würden das wollen. Aber fragen Sie doch mal einen Arzt mit einer Spezialsprechstunde am Klinikum oder fragen Sie mal einen Arzt mit einer Spezialsprechstunde in der Niederlassung. Will der denn, dass sich jeder Patient da reinklicken kann für seinen Termin, ohne dass er den Fall vorher mal gesehen hat? Ich glaube, da ist bei den Kollegen noch große Zurückhaltung. Das ist in Dänemark völlig anders.
Bei der elektronischen Patientenakte muss man sogar nochmal anders da dran gehen. Das ist eine versichertengeführte Akte. Ich glaube, wir haben sehr große Chancen mit dieser Akte. Die müssen wir auch wahrnehmen, jetzt aus Patientinnen und Patientensicht, weil die Behandlung wird ja immer komplexer. Sie werden an unterschiedlichen, immer ein Patient in der Onkologie, die Behandlung findet an unterschiedlichen Orten statt. Es laufen verschiedene Befunde zusammen. Und dann die Chance zu haben, all diese Informationen an einem Punkt verfügbar zu haben. Das ist ja das Potenzial, das auch die EPA hat, dass wir, also ich weiß das auch von den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, oh, dann muss ich wieder den Befund hinterher telefonieren, dann kriege ich den wieder irgendwie zugeschickt. Aber so, das ist, glaube ich, eine Chance, die wir haben. Zweiter Punkt, wo wir auch weiterentwickeln müssen, ist in der Notfallversorgung, nämlich wenn Sie heute über die 112 oder auch im notärztlichen Dienst, also nicht in der Notfall, die 116, 117, wenn wir hier irgendwann auch dazu kommen, dass man das nennt sich jetzt sehr technisch, aber dass man Fallübergaben hat, dann muss natürlich die Information, die eine Stelle hat, wenn man jetzt zum Beispiel feststellt über die 112, das ist jetzt ein Fall, den kann man tatsächlich in den ärztlichen Notdienst geben, weil es kein Fall ist für eine Klinikaufnahme, dann darf es nicht passieren, dass wir diese Information zweimal, dass wir einen kranken Patienten dann zweimal fragen muss, sondern dass die Information also über eine digitale Fallakte weitergegeben werden muss. Und da sind wir konzeptionell noch ganz an den Anfängen und ich glaube, da muss wirklich noch, das muss sich weiterentwickeln. Aber wie gesagt, in der EPA sehe ich auch bei allen Hürden und bei aller Kritik auch an PDF-Dokumenten, aber wir werden dahin kommen, dass wir auch da strukturierte Daten haben und dann hat sie ihren Stellenwert.
Sehr gut, noch ein Weg.
Wenn wir jetzt gerade schon sehr stark beim Patienten sind, manchmal hat man ja den Eindruck, dass vom Patienten jetzt eigentlich sehr viel gefordert und immer mehr abverlangt wird. Und ein Merkmal der Digitalisierung ist ja auch, dass gewisse Dienstleistungen oder Kommunikationskanäle wegfallen. Das fängt, glaube ich, meines Erachtens schon bei der Online-Terminvergabe an. Wie kann ich als Patient wissen, ob mir ein Termin in 6 Wochen reicht? Ich habe niemanden mehr, der da steuert, mit dem ich reden kann und sagen kann, also die Bauchschmerzen fühlen sich so und so an, muss ich jetzt gleich kommen oder reicht es noch in 3, 4 Wochen? Wie gehen wir mit diesem Problem um?
Also was wir hier brauchen ist, also wenn man jetzt diese Anlaufstelle über die 116117 nimmt, dann gibt es dort ein Ersteinschätzungsverfahren und diese Ersteinschätzung sagt zum einen, wie dringlich ist etwas und also ist da jetzt Handlungsbedarf innerhalb der nächsten 24 Stunden oder vielleicht sogar sofort oder hat das auch eine Woche Zeit und genau dieses, es gibt Ersteinschätzungsinstrumente und die muss man flächendeckender zum Einsatz bringen und ich glaube, das wird auch eine Aufgabe der neuen Bundesregierung jetzt.
Ist es dann KI gesteuert, Chatbot gesteuert oder in welcher Form findet diese Ersteinschätzung statt?
Also es gibt unterschiedliche Wege. Das eine geht tatsächlich über die Telefonie. Aber Telefonie ist eigentlich das, wo wir sagen würden, muss man eher sogar ein bisschen wieder zurückdrängen. Sondern das Ziel ist natürlich letztendlich eine Online-Selbsteinschätzung der Patientin oder des Patienten. Es geht nicht in der Notsituation, ist völlig klar, aber in allen anderen Fällen geht es schon. Bei uns ist im Moment so, dass doch noch mehr Fälle, also über 50% über die Telefonie kommen. Aber ich habe jetzt neue Daten auch gerade vor ein paar Tagen von Berlin gesehen und da wird diese Online, da kommt 80% letztendlich über eine Online-Anfrage.
Ja, wir wollen jetzt zum Thema künstliche Intelligenz kommen. So zu dem Thema Digitalisierung, was wir jetzt besprochen haben. Noch eine Frage aus dem Publikum da hinten.
Es hört sich alles ganz toll an, wie wir Patienten sozusagen selbst managen sollen, wie sie selbst über online ihre Einschätzung finden sollen. Also die meisten Leute oder die meisten brauchen einen Arzt, können sie sehr alt sind, taub sind, leichte Demenz haben und alleine vielleicht einsam in der Wohnung, weil das Kind in USA studiert oder was auch immer. Also ich frage mich, wie wir das ja dann auch zum großen Teil so die Babyboomer-Generation, die dann alt wird, die zwar alle schon Handy hatten, aber ehrlich gesagt sind schon sehr viele auch in unserer Generation überfordert, ihr eigenes Handy zu managen. Und wenn ich das jetzt höre, dass ich quasi meine ganze Krankengeschichte noch managen soll, inklusive die Leute digital ansteuern, das ist doch ein bisschen realitätsfern, oder?
Also gar kein Widerspruch. Das ist natürlich eine Anlaufstelle für diejenigen, die jetzt keine Praxis als Ansprechstelle haben, als Ansprechpartner. Natürlich wird es immer auch, und es ist auch gar nicht das Ziel, dass man jetzt sagt, man steuert nur über Telefonie oder Online-Terminvergabe. Das glaube ich, es sollte auch nicht das Ziel sein, aber es ist natürlich ein zusätzliches Angebot und ich sehe das ganz genauso wie Sie. Natürlich gibt es Patienten, die sagen, das muss ich jetzt mit meiner Arztpraxis klären und das wird auch weiterhin so sein.
Ich möchte noch etwas zu dieser sehr wichtigen Frage sagen. Wenn wir konsequent digitalisieren, verlieren wir viele Patienten, die das nicht mehr schaffen, die ihr Tablet kaum bedienen können. Na, wir sind die Babyboomer. Wir können noch mit einem Handy umgehen, zumindest wenn wir es nicht selber programmieren müssen. Wir sind abhängig von unseren Kindern, dass sie uns dann die Einstellung oder das aufs neue Gerät übertragen. Ich glaube trotzdem, dass auch für diese Patienten Digitalisierung kommen wird. Ich bin sicher, dass unsere Generation in hoffentlich 20 Jahren alle ausnahmslos Wearables an den Handgelenken tragen, die Temperatur, Atmung, Schlaf, Essen, Zucker, Blutdruck, Puls, Herzrhythmus, alles überwachen werden. Wenn es gut läuft, dann sind die mit der KI des Arztes unseres Vertrauens in der Niederlassung verbunden. Nicht mit dem Arzt, aber mit seiner KI. Ja, wo dann die Alarmanlagen angehen. Wenn wir Glück haben wie ich und 5 Kinder haben, dann gehen die direkt auf die Handys unserer Kinder. Und die rufen dann den Notarzt, wenn was sein sollte. Also ich glaube, dass auch unsere Generation, wenn wir wirklich alt sind, aus der Digitalisierung nicht rauskommen. Ich glaube, ich sehe das jetzt schon bei vielen älteren Menschen, wo die besorgten Kinder sagen, was ist denn, wenn er umfällt und nicht anrufen kann? Dann haben sie so Notfallknöpfe, die 112 anrufen. Ja, aber was ist, wenn er den Notfallknopf nicht mehr drücken kann, weil er bewusstlos ist? Ja, das wird alles durch Wearables geregelt werden. Davon bin ich ganz fest überzeugt.
Also, Herr Professor Lerch, mich müssten Sie davon ein bisschen überzeugen, dass ich Tag und Nacht all meine Gesundheitsdaten an Sie schicke. Und ich sehe natürlich auch die Vorteile. Also ich war heute Vormittag auf der Beerdigung meiner Tante, die alleine gewohnt hat, die nach einem Schlaganfall nicht gefunden worden ist. Also ich bin schon auch von den Vorteilen, ich sehe die Vorteile. Nichtsdestotrotz, es braucht da die Kommunikation mit dem Patienten. Nicht nur mich müssen Sie davon überzeugen. Und auf dieses Thema wollen wir jetzt abschließend noch zurückkommen. Auch beim Shared Decision Making finde ich es total interessant, dass der Patient seine eigenen Faktoren einbringt. Das sind ja oft persönliche Dinge, die man als Arzt oder Ärztin ja gar nicht weiß. Nur dafür braucht es ja ein intensives und auch vertrauensvolles Gespräch. Wir kommen zum allerersten Ergebnis unserer Befragung zurück. Patientenkommunikation als wichtigster Skill für zukünftige Ärztinnen und Ärzte. Die Frage gerne an Sie beide gerichtet. Wie kommuniziert ein Arzt denn gut und kann man das überhaupt lernen?
Also ich erinnere mich so ein bisschen an meine Ausbildung, medizinische Ausbildung zurück, und ich glaube, es hat keine Rolle gespielt. Ist heute in der medizinischen Ausbildung geht man dann schon nochmal anders dran, und wir sehen ja, Sie haben es ja gesagt, vor 20 Jahren wäre die Abstimmung anders ausgegangen. Es ist natürlich ein wichtiger Punkt, und ich glaube, die gute Kommunikation, die muss ja von allen Seiten kommen. Wir haben uns heute vor der Veranstaltung drüber unterhalten, und die Frage könnte ja auch ans Publikum geben: Sind Sie denn informiert von Ihrer Krankenkasse, dass Sie jetzt eine elektronische Patientenakte haben? Also was weiß man da drüber? Und das ist der eine Punkt. Das Thema Kommunikation muss man von verschiedenen Facetten angehen. Und natürlich spielt auch die Gesundheitskompetenz der Patientinnen und Patienten eine Rolle. Das ist aber auch schon, glaube ich, jetzt seit einiger Zeit so, dass natürlich Patientinnen und Patienten auch viel mehr selber über ihre Krankheit wissen. Und auch da wird sicherlich auch die elektronische Patientenakte eine andere Rolle spielen. Also wenn man früher in der Klinik oder auch jetzt noch im hausärztlichen Bereich, wenn man neuer Patient und man macht eine Medikamentenanamnese, dann war das ja immer total schwierig rauszukriegen, was nimmt der Patient jetzt eigentlich? Und dann war der Name nicht so ganz klar. Da war nicht
die kleinen Gelben.
Die kleinen Gelben, und dann war der Zeitpunkt und so weiter und so fort. Und ich finde jetzt, Medikationsliste zum Beispiel zeigt ja jetzt nicht nur, was tatsächlich vielleicht auch von mitbehandelnden Kolleginnen und Kollegen verordnet wird. Sie zeigt auch, ob die Patientin das Medikament überhaupt in der Apotheke abgeholt hat. Und das ist schon mal eine andere Qualität der Kommunikation. Da kann ich nämlich nachfragen. Ich habe gesehen, Sie waren da und da, bei Orthopäde hat Ihnen das verordnet. Haben Sie nicht geholt? Nehmen Sie das denn, oder wie auch immer? Und ich glaube, da wird auch der Austausch auch direkter.
Bevor ich die Frage auch nochmal an Herrn Lerch gebe, die Frage wirklich nochmal ins Publikum, mal mit Handzeichen: Wer fühlt sich denn gut über die elektronische Patientenakte zum aktuellen Zeitpunkt informiert? Sind wenige, und es sind welche, die sich intensiv, also Fachjournalistinnen und Journalisten, die sich intensiv damit auseinandersetzen. Aber interessanter
ehrlich
Punkt.
Gesagt, ja. Das ist auch nicht wichtig. Das müsste die größte Selbstverständlichkeit der Welt sein. Wie in Dänemark, ja. Der Patient hat heute einen Anspruch darauf, dass seine medizinischen Daten irgendwo wirklich verfügbar sind und dann zur Verfügung stehen, wenn sie wirklich gebraucht werden. Und das hapert noch, aber auf dem Weg dahin befinden wir uns. Wenn der Notarzt kommt und angerufen worden ist in eine Wohnung und sieht einen Bewusstlosen, den er eventuell reanimieren muss, muss er in der Sekunde erfahren können, ob der einen Blutverdünner nimmt oder nicht, weil das für die Reanimation entscheidend. Der muss in der Sekunde herausfinden können, ist das ein Diabetiker, der Insulin spritzt. Der im Moment durchsucht er den nachtig, ob er da eine Spritze findet. Ja, der muss sehen, ob der Mann eine Methadon-Vorgeschichte habe. Vielleicht ist das eine Heroinüberdosierung. Ja, Das kann der Patient heute erwarten und das muss irgendwann die elektronische Patientenakte leisten. Und es wird sie leisten, genauso wie sie das in anderen Ländern leistet. Viel wichtiger ist, wie bin ich denn über meine Krankheit von meinem Arzt informiert? Ja, ich bin noch erzogen worden von Kollegen, wo eine Krebsdiagnose mit dem Satz, Sie brauchen keinen Wintermantel mehr, übermittelt wurde. Ja, und die Anforderung an uns als Kommunikator in der Gesellschaft überall, in allen Bereichen, ist seit Social Media eine völlig andere geworden. Wer nicht kommunizieren kann, hat verloren in dieser Gesellschaft. Und das gilt für Ärzte ganz genauso. Die müssen heute kommunizieren können und müssen empathisch mit ihren Patienten ihre Optionen diskutieren. Das ist einfach die Erwartung und die müssen wir erfüllen.
Was wünschen Sie sich denn vom Patienten? Wie muss der Patient kommunizieren? Die Patienten können da ja auch was gut machen in der Arzt-Patienten-Kommunikation.
Ich weiß gar nicht, ob man die Frage so angehen soll, dass man sagt, was wünscht man sich vom Patienten? Ich meine, der Patient kommt mit einem Problem. Was man sich vielleicht von den Patienten wünschen sollte, ist zu sagen, aber das ist auch schwierig, also einzuschätzen, wie dringend ist etwas oder wie, also das ist, glaube ich, ist eine schwierige Situation. Vielleicht ein bisschen an mancher Stelle auch ein bisschen mehr Geduld.
Also wir haben keine Erwartung an Patienten. Der alte Virchow hat schon gesagt, wenn du einen Rheinländer als Patienten hast, ja, und wortreich klagt er dir über 1000 Symptome, dann ist es wahrscheinlich psychosomatisch. Aber wenn du einen Ostpreußen da sitzt hat und es geht einigermaßen gut, hat er wahrscheinlich gerade einen schweren Herzinfarkt. Das heißt, Patienten sind unglaublich verschieden, haben ganz andere Erwartungen und auf die müssen wir uns als Ärzte einlassen. Es gibt unheimlich anspruchslose, einfache Patienten aus dem bayerischen Oberland, denen du jeden Wurm und seine Krankheit aus der Nase ziehen musst. Und es gibt unglaublich anspruchsvolle Doppelnamenpatientinnen, die wortreich ganz viele Dinge beklagen und es ist manchmal wirklich gar nichts. Und beiden müssen wir gerecht werden.
Da sind wir wieder beim ganz Individuellen, der Individualisierung zurückgekommen und die erfordert viele Kommunikationsskills. Damit sind wir am Ende unserer Podiumsdiskussion angekommen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei unseren Speakern bedanken. Bitte nochmal einen großen Applaus.
Ja, und auch mit unserer Podcast-Folge sind wir jetzt fast am Ende. Wir hoffen, ihr fandet die Diskussion genauso spannend wie wir. Und wenn ihr mitdiskutieren wollt, dann nutzt gerne die Kommentarfunktion bei Spotify oder YouTube. Jetzt wollen wir euch noch einen praktischen Tipp mitgeben.
Und zum Schluss unser Goodie to go. Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem passenden Arzt seid, dann schaut doch mal in unsere Focus Top Arzt Empfehlungen rein. Dort findet ihr Spezialistinnen und Spezialisten mit hoher Expertise für 126 Fachgebiete und Indikationen. Den Link packen wir euch in unsere Shownotes. Und wer die Listen gerne als E-Paper oder in gedruckter Form haben möchte, auch diese Links stehen in den Shownotes.
In unserer nächsten Folge geht es um Neurodermitis und da schließen wir so ein bisschen an diese Folge an. Gemeinsam mit einer Patientin und einem Experten besprechen wir, warum es so entscheidend ist, offen über Symptome, vor allem auch über die psychischen Belastungen zu sprechen, um die wirkungsvollste Therapie zu finden. Denn Neurodermitis ist eben viel mehr als nur eine Hauterkrankung und die richtige Behandlung sollte nicht nur auf die Hautsymptome abzielen, sondern auch psychische und psychosoziale Auswirkungen unbedingt mit einschließen.
Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns auf allen Plattformen bewertet und abonniert. Geht auch ganz schnell und hilft uns total weiter. Und falls ihr Themenvorschläge für uns habt, dann wisst ihr ja, schreibt uns gerne auf Instagram oder per E-Mail an podcast@focus-gesundheit.de. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.